Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de und heute Morgen ist der Daniel bei mir. Moinsen.
Morgen, Micha.
Na, alles fit im Schritt?
Alles fit, ja.
Sehr schön. Wir beide, ich habe völlig zufällig herausgefunden, dass du auch Assassin's Creed 4 angespielt hast, denn ich war vor einigen Wochen in Düsseldorf bei einer Veranstaltung und durfte das da schon mal anzocken. Das hatten die da in so einer schönen kleinen Halle irgendwie, die entsprechend geschmückt war, ausgestellt und auf den PlayStation 4 Debug-Konsolen im Prinzip dann zur Verfügung gestellt mit ein paar Spielslots und ich habe wochenlang jemanden gesucht, der auch irgendwie Assassin's Creed anspielen konnte und jetzt hat Ubisoft irgendwie so eine X-Max, so eine Weihnachtstour oder so, wo sie durch verschiedene Städte ziehen und da warst du zufällig in München dann auch dabei und konntest es auch anspielen, ne?
Ja, zufällig würde ich jetzt nicht sagen, also ich war da schon eingeladen, ja. Aber ja, also man muss ja kurz sagen, das sind natürlich, das sind ja so Presse-Events. Also das jetzt klingt jetzt so nach Christmas-Tour, klingt jetzt so, als ob wir da so ein großes Showcase hatten, so eine eigene quasi Hausmesse. Aber die machen halt immer noch mal so, dass die eben so ihr Weihnachts-Line-Up zeigen. Und das natürlich dann für Fachpresse und auch für uns, für Handelsmagazin und sowas, schon auch dann irgendwie mal interessant zu sehen, noch mal, was die so im Weihnachts-Line-Up haben. Weil das ist halt, wir haben da schon mehrfach im Podcast drüber geredet, die wichtigste Jahreszeit. Da werden halt einfach 50% des Umsatzes des ganzen Jahres gemacht in der Spielebranche, weil halt, und das ist wahrscheinlich in anderen Branchen ähnlich, Weihnachten kriegen die Leute Weihnachtsgelder und ähnliches, viel Feiertage, viel Zeit und klar, da wird halt Geld für Unterhaltungselektronik ausgegeben, weil es Leute selber kaufen und auch, weil sie es natürlich verschenken und ähnliches.
Ja klar, und gerade jetzt, dieses Jahr Weihnachten ist ja auch eine geile Zeit, weil die neuen Konsolen kommen raus und jetzt passiert etwas ganz Merkwürdiges, es kommen diese ganzen Cross-Plattform-Titel auch raus, ne? Also das gab es ja bei dem Generationswechsel davor, hat es an ein, zwei Stellen gegeben, da hat EA dann zum Beispiel, oder das machen sie ja teilweise immer noch, dass die PlayStation 2-Version rausgebracht haben, obwohl es schon eine PlayStation 3-Version zum Beispiel gibt und so. Zum Beispiel bei Pro Evo wird das heute noch gemacht, dass es dann irgendwie so eine immer noch eine PlayStation 2-Fassung gibt, weil immer noch sehr viele Leute dieses Spiel spielen auf den alten Sachen. Und das passiert ja jetzt hier bei Assassin's Creed und auch bei zwei, drei anderen Ubisoft-Titeln auch. Ich glaube, Watch Dogs war eins davon, ne? Dass es auch sowohl auf der aktuellen Konsolengeneration als auch auf der neuen rauskommt. Und deswegen war ich dann schon ziemlich gespannt, ob man diesen großen Sprung jetzt bei Assassin's Creed 4 merkt. Und mein erster Eindruck war dann eher so, nicht.
Das ist absolut richtig. So ging es mir auch, dass ich gedacht habe, ja, das schaut super aus, ohne Frage. Hm. Aber man ist nicht so völlig weggeblasen. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens ist der Sprung, der gefühlte Sprung auch bei dieser Konsolengeneration halt einfach nicht mehr so hoch, wie er jetzt vor allem Übergang von normaler Grafik auf Full-HD-Grafik war. Es war einfach ein größerer Sprung, der sich da irgendwie offenbart hat. Und bei der jetzigen Generation ist halt, ja gut, die haben ein bisschen mehr Power, aber im Endeffekt bleibt das ja alles gleich. Und der zweite Grund, den das hat, ist natürlich auch, wir dürfen nicht erwarten, denn das war bei keiner Konsolengeneration so, dass wir gleich zum Launch die geilen Spiele bekommen. Ist bei der PS3, da kamen dann die ersten richtig gut aussehenden Spiele, kamen dann auch erst so nach ein paar Jahren, weil dann haben die Entwickler die Hardware schon länger zu Hause gehabt oder beziehungsweise in den Entwicklungsstudios, wissen um die Feinheiten und wie man das genau programmiert. Und deswegen dürfen wir uns jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wenn die PS4 im Laden steht oder die Xbox One, dass dann ab dem ersten Tag alle Spiele viel besser ausschauen und wir dann die Grafikbretter bekommen.
Das stimmt. Also natürlich wird es auch viele neue Next-Gen-Titel geben, die Sachen machen und Sachen und Techniken ausnutzen, die es in der aktuellen Konsolengeneration nicht gibt. Also wenn wir nochmal diesen Zeitsprung zurück machen, zum Beispiel zur PlayStation 3, da gab es ja zum Beispiel MotorStorm als Starttitel und diese Art, wie die da Physik ins Spiel eingebaut haben, in Kombination mit den großen, weitläufigen Landschaften und so, wäre auf einer PlayStation 2 einfach so nicht möglich gewesen. Das hat man dann nochmal illustriert bekommen, als dann tatsächlich der Ableger für die PSP und dann auch für die PlayStation 2 kam, dieser Arctic Edge hieß der im All spielt. Und da hast du schon einen Unterschied bemerkt. Es war zwar gut transportiert, aber es war nicht dasselbe. Also, solche Spiele wird es geben. Also, es ist keine Frage. Aber dieser Sprung, Also, dass du so komplett super mindblown bist, weil du das Gefühl hast, du hast eine Zeitreise gemacht, irgendwie 5 Jahre nach vorne, und du siehst ja etwas, das du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Das gibt's nicht. Also, es ist, also bei Assassin's Creed habe ich gesehen, die, also so Sachen wie Weitsicht und Physik und weiß nicht, Details, das ist schon deutlich mehr und besser geworden. Aber Assassin's Creed war sowieso schon ein sehr schönes Spiel immer. Und sie haben es einfach nur im Detail nochmal verfeinert irgendwie so. Und dieser Quantensprung ist da einfach nicht da. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie dieses Spiel auch für die aktuelle Konsolengeneration irgendwie noch machen. Also, ne, da muss
nicht
man
nur vielleicht, sondern ich würde sogar sagen, das ist der Grund. Weil du musst natürlich, wenn du das entwickelst, musst du es ja für den kleinsten gemeinsamen Nenner entwickeln.
Mhm, genau.
Und wenn du es dann nochmal für die PS4 rausbringst oder beziehungsweise für die Xbox One, dann, klar, kannst du schon mal irgendwie noch ein bisschen an der Grafik nach oben drehen und sowas. Aber im Endeffekt wird das Spiel schon für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt, weil dort wird das Geld verdient. Weil die sind einfach jetzt mega verbreitet. Das ist die größte Installed Base in der Geschichte, die es geben wird für die aktuelle Konsolengeneration. Und für die neuen Konsolen, da kann sich ja gar nicht so viel verkaufen. Das geht ja einfach rein aus der Logik her nicht, weil wie viele Leute werden das Gerät bis Weihnachten haben? Das werden nicht so viele sein. Beziehungsweise halt nur so die paar Hardcore-Gamer, so die erste Million so ungefähr. Und viel mehr Geräte können die ja gar nicht beliefern und herstellen. Deswegen kannst du dort im Prinzip, ja, da wirst du schon auch ein bisschen Umsatz machen, aber das Geld wieder reinbekommen tust du, indem du es eben für PS3 und Xbox 360 verkaufst.
Das stimmt, genau. So, jetzt muss ich dazu sagen, Assassin's Creed, ne? Ich hatte nicht so die großen Berührungspunkte mit der Serie, die mich jedes Jahr sehr stark interessiert hat. Ich habe ja echt jeden Teil im Regal, aber nicht einen einzigen davon durchgespielt. Die einzige, die ich etwas mehr gespielt habe, war der erste damals.
Ich glaube, das wird die Entwickler richtig ärgern, dass diese sagen, dieser Blödmann hat sich alle unsere Spiele gekauft, aber nie gespielt. Das wird die Wurmen.
Der Grund ist eigentlich ein ganz kurioser, weil mich interessieren die Spiele sehr. Also ich finde dieses ganze historische Setting mega geil. Und ich mag auch, dass du diesen Assassinen spielst, der einfach krass drauf ist. Das ist einfach ein cooles Spielgefühl auch. Ich finde die Geschichte sehr interessant. Und ich hatte diese Enzyklopädie in die Hand gedrückt bekommen. Da gibt's ja irgendwie so ein 350 Seiten starkes Buch, das die Hintergrundgeschichte erzählt. Mein Gott, was hatte ich denn Spaß, das zu lesen? Weil die da.
Was übrigens, wenn ich kurz einhaken darf, einer unserer Hörer hat das.
Echt?
Weil, das war in diesem, als wir Insert Moin geworden sind, da haben wir doch so Ubisoft-Goodie-Packs verlost. Und war das drin. Das war leider eingeschweißt. Und deswegen konnte ich da nie reingucken, weil ich natürlich das dann nicht aufgerissen habe. Aber ich weiß nicht, wer es dann bekommen hat im Endeffekt. Weiß ich natürlich nicht mehr auswendig. Aber wenn der jetzt zuhört, dann melde ich doch mal und sag, ob du die interessant fandest oder.
Aber ich fand's cool. Also es war, aber die hangeln sich da. Es ist natürlich alles Science-Fiction und Fantasy. Aber wenn man die richtigen historischen Stationen kennt, ne, und diese ansonsten auch genau weiß, woran die sich entlanghangeln, an welchen historischen Ereignissen, macht das tierisch Spaß. Das ist dann wie so ein großes Alternative Reality Lexikon. Ich hatte da sehr viel Freude mit. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, weil ich mich auch nicht komplett spoilern wollte. Aber ich bin zum Beispiel bei diesem Prolog und bei den Beschreibungen von den Figuren und Waffen dann doch schon ziemlich hängen geblieben, weil ich bin wirklich erstaunt, wie kreativ wie umfangreich diese Welt ist. Und deswegen reizt mich Assassin's Creed eigentlich jedes Jahr. Aber ich traue mich nicht dran, weil die Spiele so groß sind. Also, ne, ich denke dann immer, mein Zeitmanagement ist dann eher so, dass ich dann kürzere Sachen spiele oder Sachen, die so ein bisschen gestreamliner sind, die sich auch von selbst spielen. Hallo David Cage oder so. Aber bei Assassin's Creed habe ich immer das Gefühl, ich steige in dieses Spiel ein und es überfordert mich dann immer so ein bisschen. Und deswegen habe ich mir bisher noch nie die Zeit genommen, mal einen Teil zu spielen. Und jetzt habe ich den vierten angespielt und habe genau dasselbe Gefühl. Ich denke dann immer, oh, das ist mega geil, mega groß, so viele Möglichkeiten, super interessante Geschichte. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie 50 Stunden in so ein Spiel versenken muss.
Ja, kann ich schon verstehen, die Angst. Aber ich für mich kann sie nicht nachvollziehen, beziehungsweise ich sehe sie für mich nicht, weil für mich ist, ich habe, glaube ich, beim Dreier schon mal gesagt, als wir darüber gecastet haben, für mich ist Assassin's Creed mein FIFA. Also ich finde das jedes Jahr wieder super, aber ich freue mich jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz euphorisch drauf. Also wenn ich jetzt dann höre, ja, jetzt kommt irgendwas mit Piraten oder so, dann weiß ich, dann lese ich jetzt nicht jede Preview und schaue mir jeden Trailer an oder sowas, sondern meistens schaue ich mir gar keine Trailer mehr an. Sondern ich weiß halt einfach, okay, das wird dann irgendwann im November rauskommen. Und dann werde ich das wieder super finden. Und dann werde ich da auch irgendwie, das ist halt immer so mein Weihnachtsspiel, was ich dann öfter mal, wenn ich irgendwie Weihnachten dann nach Hause fahre, dann packe ich dann meine Konsole ein und dann nehme ich mir Assassin's Creed mit und dann spiele ich über die Weihnachtsfeiertage, spiele ich dann Assassin's Creed. Und das war jetzt seit, ich weiß nicht, irgendwie 3 oder 4 Jahren in Folge so und das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder so sein. Und um jetzt mal so die elegante Überleitung zum vierten Teil und zu dem, was wir da angespielt haben, das kann es auch sein, weil man findet sich sehr, sehr schnell wieder zurecht. Also dieses Black Flag merkt man schon, okay, da haben sie halt ein neues Setting, dementsprechend natürlich auch so ein paar Abwandlungen drin. Die Seeschlachten sind jetzt so ein bisschen prominenter, sag ich mal. Im Dreier waren die ja eher so ein nettes, ja, eine nette Dreingabe. Und im Vierer sind die jetzt schon noch mal ein bisschen wichtiger, weil man halt wirklich lauter kleine Inseln hat, also diese Karibiklandschaft. Und dann segelt man halt mehr zwischendrin rum. Aber sonst ist das halt ein klassisches Assassin's Creed, wie man es kennt und mag oder eben nicht mag.
Ja, ich find's cool, dass man Pirat ist. Also also im Prinzip ist es ja wie so eine Versoftung von Fluch der Karibik, hatte ich ein bisschen den Eindruck, ohne diesen ganzen Parodiefaktor, weil dieses Gefühl, dass du da Inseln erforschen musst, dass du Schätze findest, dass du hier neuerdings auch tauchen kannst, du kannst nach Schätzen tauchen und dass du deine Crew anheuerst und so, das haben die zumindest in dieser Anspielzeit, ich hatte das ungefähr 1,5 Stunden gespielt, haben die total gut rübergebracht und da hatte ich direkt Bock. Also ich hatte wirklich direkt Bock, da einzusteigen, verschiedene Piraten und Piratinnen, sagt man das so? Sind Piraten, ne? Die dann kennenzulernen und sie dann mit in meine Crew aufzunehmen und dann Pläne zu schmieden. Und das Ganze geht dann halt diesen schmalen Grat zwischen einer festen Handlung und so freien Elementen, wie man es so aus Open-World-Spielen kennt. Und da hatte ich direkt Bock drauf. Deswegen denke ich auch dieses Jahr wieder, Mann, müsste eigentlich mal anfangen. Und das Gute ist, beim vierten Teil, also ich habe mir sagen lassen, dass diese ganze Ezio-Geschichte komplett beendet ist. Also die ist mit dem dritten Teil wohl aus und man kann den vierten eigentlich auch spielen, ohne diese vorher gespielt zu haben. Also man spoilert sich jetzt nicht so massiv.
Okay, ich glaube, jetzt verwechselst du gerade was. Also Ezio ist ja eigentlich schon länger weg. Der Connor war jetzt ja schon im dritten Teil.
Ja, aber das heißt, irgendjemand ist doch immer noch in dieser Realität, oder? Also der auch überall.
Ach so, ja, der Barkeeper. Ja, ja, gut. Ja, das weiß ich eben nicht genau. Also im dritten Teil war der, wie heißt der denn, der Barkeeper?
Da fragst du jetzt den Richtigen.
Ja, ja, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Dem seine Handlung und diese ganze Meta-Handlung mit Göttern und ähnliches, alles, was damit reinspielt. Ich versuche es jetzt so zu formulieren, um dir möglichst wenig zu spoilern, aber die Leute, die es gespielt haben, die wissen natürlich, um was es geht. Die ist schon irgendwie zu Ende gebracht und auch, ich sag mal so, sie haben sich schon so ein Hintertürchen offen gelassen, aber eigentlich ist sie abgeschlossen nach dem dritten Teil. Mhm. Und deswegen war ich auch sehr überrascht, dass jetzt nach dem dritten Teil so schnell der vierte dann irgendwie angekündigt wurde. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt diese Meta-Handlung weitergeführt wird oder ob das jetzt einfach nur so eine zusätzliche Assassinen-Geschichte, die halt so nebenher läuft und die Meta-Handlung einfach erstmal beendet ist. Das kann ich dir nicht sagen, weil da gab es auch jetzt in dieser Anspielsession überhaupt keinerlei Hinweise auf die Meta-Handlung, sondern hat man halt wirklich nur das Piraten-Gameplay gesehen.
Also, was ich so erfahren habe, ist, dass du, dass dieser Typ, der diesen Piraten stört, in der Gegenwart eigentlich ein nichtssagender Typ ist. Also da gibt es jetzt nicht so eine große Parallelhandlung, jedenfalls bisher. Also kann auch sein, dass ich mich irre, weil Ubisoft hat uns ja mit Assassin's Creed immer wieder überrascht. Aber da war das so, dass du den aus der Ich-Perspektive gesteuert hast und dann habe ich mal nachgefragt, warum ist das jetzt eine Ich-Perspektive? War das nicht vorher so, dass man in der Gegenwart nicht auch irgendwie noch eine andere Figur gesteuert hat und da sich auch noch Geschichte entwickelt? Ja, man wollte den Eindruck vermitteln, dass man da so einen Mitarbeiter von dieser Firma spielt, die diese ganze Technik irgendwie hat und man soll sich da eher so wie auf der Arbeit fühlen. Und deswegen, ich glaube, dass diese Handlung in der Realität irgendwie komplett eingestampft wird oder zumindest reduziert wird auf ein Minimum.
Mhm. Desmond Miles heißt er übrigens.
Ach ja, stimmt, genau.
Ja, das wäre aber dann schon irgendwie auch schade, weil ich finde, das hat schon auch immer so ein bisschen so einen Reiz von Assassin's Creed ausgemacht, dass das Ganze eben von dieser Klammer zusammengefasst wurde. Also das heißt, Altair, Ezio, Connor, das waren alles immer so, ja, schöne Episoden, aber die wurden immer zusammengehalten von dieser Desmond-Miles-Klammer. Und da wolltest du schon auch immer wissen, wie geht die Meta-Handlung weiter. Und wenn sie das jetzt irgendwie so arg runter brechen, finde ich es irgendwie ein bisschen schade. Also ich hätte witzigerweise überhaupt kein Problem gehabt, wenn es jetzt mit Connor noch immer irgendwie weitergegangen wäre. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, wie bei Ezio, wir machen so eine Ezio-Trilogie und dann kommt halt die Connor-Trilogie. Hätte ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden.
Vielleicht kommt das ja auch noch. Also ich kann mich erinnern, ich habe es ja selber nicht am eigenen Leib erfahren, aber als dann Assassin's Creed 3 rauskam und man dachte, es geht die ganze Zeit um Connor, es gab ja irgendwie vorher irgendwie so einen Abschnitt von 2-3 Stunden, wo du eine völlig andere Figur gespielt hast. Und kann sein, dass du das jetzt bei Assassin's Creed genauso machen, dass du irgendwie
Haven Kenway,
genau. Irgendwie, wo das im Theater irgendwie so anfängt, ne? Und das kann ja sein, dass hier Ähnliches passiert, dass hier trotzdem eine Rahmenhandlung da ist und dass sie einfach ein paar Sachen aber nicht zeigen. Das würde ich denen auch zutrauen, weil das ist ja, wie gesagt, die Geschichte ist so komplex und so groß, denen traue ich auch zu, dass sie da immer noch genug Hinweise und genug Hintergrundgeschichte irgendwie einbauen. Aber wir haben es jetzt in dieser Demo-Fassung natürlich nicht gesehen.
Eine kleine coole Sache, die mir noch aufgefallen ist, zu den neuen Konsolen, und zwar hast du wahrscheinlich auf der PS4 dann gespielt, ne?
Auf dem PS4-Pad.
Ja. Hast du gemerkt, dass man die Karte über das Touchpad steuern kann?
Das war geil. Das war ziemlich cool.
Genau, also wenn man den PS4-Pad, das PS4-Pad im Kopf hat, da hat er in der Mitte diesen Touchscreen. Und wenn du da einmal drauf drückst, dann öffnet sich die Karte und dann kannst du eben wirklich mit einem Daumen, also mit einem, dann scrollst du eben rum auf der Karte und mit zwei Daumen kannst du wirklich, wie man das von Touchgeräten kennt, halt dieses Pinch and Zoom machen, dass du eben mit den zwei Daumen das so aufziehst und dann zoomt die Karte eben raus oder wenn du wieder zusammendrückst, zoomt sie wieder rein und so. Und das ist eigentlich eine coole Funktion. Also das ist jetzt so die erste Funktion, wo ich mal gemerkt habe, okay, jetzt hat wirklich mal jemand angefangen, diesen Touchpad irgendwie für irgendwas zu nutzen.
Ja, was das betrifft, war Ubisoft aber schon immer gut, ne? Also man hat es jetzt an der Wii gesehen und es war auch damals bei der Wii so, dass die immer irgendwie versucht haben, diese Hardware-Funktionen der jeweiligen Konsolen immer in ihre Spiele einzubauen oder die sogar, also komplett die Spiele auch teilweise drumherum gebaut haben. Und fand ich auch cool. Also ich bin gespannt, jetzt gerade, wo ich das in Assassin's Creed gesehen habe, in welche Funktionen das in Watch Dogs haben wird. Wo man ja auch mit so Gadgets und so arbeitet und kann mir schon vorstellen, dass man da coole Sachen mitmachen kann.
Da ging halt leider gar nichts, weil das haben sie zwar mit PS4-Pad präsentiert, aber es war halt ein PC.
Ach schade.
Und dann ging da halt diese Funktion nicht. Ich weiß nicht, ob da was kommt oder warum sie das aktuell noch auf dem PC zeigen. Sie werden ihre Gründe haben, aber kann ich halt noch nicht sagen, was sie da irgendwie mit dem Touchpad machen. Aber bin mal gespannt. Bei Killzone, da weiß man ja auch, dass man mit dem Touchpad diese Waffen so durchwischen kann quasi. Also du wechselst eben die Waffen mit, wenn du über das Touchpad den Daumen drüber ziehst. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Funktion. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, weil es halt wirklich dieses Touchpad und dadurch, dass es eben auch Multitouch ist, also das ist ja immer der Unterschied zum 3DS, dass der eben nur einen Punkt erkennt, wenn du mit dem Stick drauf drückst. Und das ist eben Multitouch, das heißt, es hat gleich viel, viel mehr Funktionen, weil du eben mehrere Sachen mit mehreren Fingern drauf rumdrücken kannst. Und das ist schon immer gut für Spiele. Je mehr Benutzereingaben ermöglicht werden mit so einem Controller, desto mehr Funktionen können natürlich auch in Spielen leichter erreicht werden. Weil es gibt jetzt schon manche Sachen, wo ich mir sage, boah, da ist der Controller schon ganz schön überlastet. Also da muss man schon eine Menge Tasten gleichzeitig drücken, um noch an die ganzen Funktionen zu kommen.
Das stimmt, ja. Bei Assassin's Creed habe ich aber auch dieses Gefühl von Überforderung mal wieder. Also es reizt mich auf der einen Seite, aber als ich mich zum ersten Mal davor gesetzt habe, vor diesen riesigen Schirm, man sitzt unglücklicherweise im Gegensatz zu Hause wirklich sehr nah vor diesem Bildschirm. Und deswegen wirkt alles so groß und überwältigend. Und dann habe ich die Karte aufgemacht und wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Tausend Möglichkeiten. Also ich glaube, über Freiheit darf man sich wirklich überhaupt nicht beschweren bei Assassin's Creed 4. Das ist, ich glaube, die nehmen das mit dieser Freibeuter-Simulation auch wirklich sehr ernst, dass du immer die Option hast, jetzt irgendwie eine Schatzkarte zu finden, womit du dann auf eine Insel fährst und dort dann rumgräbst. Oder du kannst mit einer anderen Schatzkarte woanders tauchen gehen und dort gegen Haie kämpfen. Und dann kannst du wiederum mit einer anderen Schatzkarte auf dem Land rumlaufen. Und dummerweise ist es in einem Gebiet, wo dann sehr viele Soldaten sind und du musst da irgendwie hinter und dann kannst du dies und das machen. Die Anzahl der Crew verändert sich ja auch, je nachdem, wie gut und schlecht du die befreist oder wie du die überzeugen möchtest. Du kannst die Leute kaufen, du kannst die Leute aus unbequemen Situationen befreien, du kannst so kleine missionsgetriggerte Leute auch finden. Das sind dann Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Du kannst alles. alles, was ein Pirat machen muss. Du kannst natürlich auch aufs Meer fahren und einfach mal Schiffe entern. Das geht auch. Fand ich übrigens sehr cool. Also da, du kannst zum Beispiel dir aussuchen, ob du Schiffe komplett versenkst oder halt auch wirklich kenterst, also die Crew teilweise am Leben lässt und dir einfach die Kohle schnappst. Und da sind mir nur so ein paar Kleinigkeiten irgendwie aufgefallen. Also ich fand, auf der einen Seite fand ich das auf dem Meer alles ziemlich cool. Mir gefällt der Wetterwechsel vor allen Dingen, wenn du da durch den Sturm fährst und so. Das sieht schon alles sehr geil und atmosphärisch aus. Auf der anderen Seite finde ich, dass Schiffe, also die Schiffkämpfe, die Naval Combat Scenes im Prinzip ein bisschen zu arcadisch. Eine Spur. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Spur zu einfach. Und schade sind dann so Sachen, dass wenn du dann zum Beispiel ein Schiff geändert hast, dass es dann trotzdem versinkt, wenn du dann wieder da runter bist. Also dann, um die Hintergrundgrafik dann irgendwie zu entlasten, sinkt es dann trotzdem, egal ob die Crew verschont hast oder nicht. Und das sind so Sachen, die mich dann doch ein bisschen gestört haben.
Mhm. Gut, das ist eigentlich schade, weil das natürlich dann ein bisschen die Illusion bricht. Aber ich weiß nicht, mit dem Schwierigkeitsgrad, also ich kann jetzt nur mal den Vergleich ziehen mit einem Dreier Assassin's Creed. Und da habe ich auch auf der, letztes Jahr auf der Gamescom, habe ich auch die Seeschlachten da mal gespielt und fand die unfassbar leicht. Also es war halt wirklich fast wie so ein Rail-Shooter. Und dann habe ich mir gedacht, hey, also das war ganz schön schwach. Und im fertigen Spiel waren die dann viel, viel anspruchsvoller und viel, viel schwerer. Es ist ja immer so, dass bei diesen Vorführevents, da werden ja die Sachen schon immer auf ganz leichten Schwierigkeitsgrad und auch immer, du hast dann immer meistens noch viel, viel mehr Leben als im fertigen Spiel und so. Mhm. Das wird schon immer absichtlich so präsentiert, damit du halt möglichst wenig scheiterst. Weil, ja, sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber ganz oft ist halt so, Spielejournalisten, die setzen sich dann halt dahin, sterben dreimal und sagen sich, ja, ist ja eine blöde Funktion, funktioniert ja nicht. Steuerung ist kaputt.
Ja, genau.
Also, ja, so läuft's ja. Also ich meine, so wird ja wahrscheinlich auch dann auf Seiten von den Spieleherstellern gedacht, dass die halt sagen, oh, in der Gamescom-Präsentation machen wir mal alles ein bisschen leichter und alles ein bisschen einfacher, damit da halt keiner stirbt, damit der Frustgrad nicht so hoch ist. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass im fertigen Spiel ist es dann deutlich anspruchsvoller. Also weil man hat dann zum Beispiel auch unten auf der Minikarte siehst du auch die Windrichtung und die hat halt in jetzigen Dingen hat die halt kaum Einfluss gehabt. Also du konntest eigentlich in jede Richtung gleich viel schneller fahren. Mhm. Und das könnte ja gerade im fertigen Spiel, glaube ich schon, dass das ein bisschen anspruchsvoller ist, dass du da wirklich halt auch versuchen musst, den Gegner auszumanövrieren.
Aber was wirklich richtig geil ist, sind halt so Sachen, dass du dann auf dem Mast klettern kannst und kannst von dort aus dann Punkte ausmachen. Oder wenn du Kent hast, dass du dann wirklich so diesen kleinen Kinomoment halt irgendwie hast, ne? Dass dann die Musik so voll aufdreht und du schwingst dich darüber und es gibt im Brennt dann wirklich einen Kampf auf dem Schiff. Das sind schon geile Sachen. Also das gefällt mir wirklich sehr. Ich finde, dieses Piratenfeeling haben die super gut eingefangen. Das passt auch natürlich von dem Setting, das ist alles eher so tropisch angehaucht, das sind irgendwie so tropische Inseln. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich in der Karibik spielt, ich vermute aber schon.
Ja, ja, du hast ja auch bereits dann auch so Städte wie Nassau auf den Bahamas und Havanna und so, also die gibt's ja alle wirklich. Und das ist auch die Karte, also ich kann jetzt die Karibik natürlich nicht auswendig, aber ich meinte schon, dass die Karte sehr karibisch konkret aussah, nicht konkret, wie sagt man da, korrekt.
Karibisch,
also im Sinne von, natürlich stimmen die Maßstäbe nicht, ist ja völliger Quatsch, weil du kannst nicht innerhalb von irgendwie 5 Minuten von Havanna nach irgendwie Nassau segeln oder so.
Ja.
Aber das ist natürlich alles fürs Spiel angepasst. Aber ich glaube, die groben Proportionen haben sie schon versucht, einigermaßen zu treffen.
Karibisch korrekt, würde ich sagen. Ja. Es ist noch im Lacher untergegangen. Ja, aber es ist schon, also wirklich cool. Also es ist wahrscheinlich so an diesen, ja, an den Flow angepasst und so. Die Charaktere fand ich direkt sympathisch. Das ist mir auch noch aufgefallen, als ich gespielt habe. Man trifft da irgendwie zwei andere Freunde und die haben so einen piratenmäßigen Sinn für Gerechtigkeit, ne, dass man das Geld so Robin Hood mäßig dann auch an die Armen weitergibt und so, und trotzdem sind das alles total die Raubeine. Ja. Also sie setzen sich eigentlich für eine gute Sache ein und wollen, dass die ganzen Regierungsmänner im Prinzip auch verschont werden und so, also wenden Gewalt auch nur an, wenn es irgendwie nötig ist. Und man merkt irgendwie, da besteht eine Ehre unter denen, aber trotzdem sind es total raue Leute, die dann diese Piratensprache haben. Also Sachen sagen, die ich vorher auch noch nie gehört habe, die ich dann vielleicht mal bei Fluchter Karibik oder so mal aufgenommen habe. Und das ist schon ziemlich cool eingefangen, so diese Fähre. Natürlich auch klassisch mit Augenklappe und so und auch die Bardamen, die man da irgendwie trifft und so, sind auch alle deutlich rauer und schon so ein bisschen abgehärtet, weil die irgendwie jeden Tag besoffene Leute um sich herum haben und genau wissen, wie man mit denen umgehen muss. Das ist alles schon sehr lustig. Also
das ist wie auf der Wiesn im Prinzip.
Ja.
Und was ich jedes Mal bei Assassin's Creed total faszinierend finde, ist, wie gut das synchronisiert ist im Englischen. Also wirklich die Engländer, die dann halt auch wirklich diesen englischen Akzent haben, wo man das dann schon raus, allein vom Tonfall und von der Art, wie sie die Wörter aussprechen und von dem Satzbau, den sie haben, merkt man halt, okay, das ist dieses alte britische Kolonialenglisch. Und die Piraten haben dann wieder sprechen eine ganz andere Sprache irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das hört sich jetzt total blöd an, aber die benutzen halt andere Wörter, die betonen die anders, die sprechen die anders aus und die haben auch, wie du sagst, eine rauere Sprache und ich finde das halt jedes Mal wieder, das schafft halt diese komplette perfekte Illusion irgendwie.
Ja, sie haben ja auch so unverschämte Metaphern. Also vergleichen dann Leute also aus also in rein freundschaftlichen Sinne dann mit einem faulen Affen oder mit einem verlausten Bären oder irgendwelchen anderen Seetieren, die mir jetzt nicht einfallen. Und sie haben, also es ist halt schon so eine, also beleidigen sich ja auch ganz gerne, aber freundschaftlich, ne? Wenn ich dir jetzt irgendwie eine Beleidigung an den Kopf werfe, dann verstehst du das, wie es gemeint ist und so. Und so läuft das bei denen auch. Und die begeben sich dann irgendwie auf so ein gemeinsames Level, wo die sich untereinander auch nur verstehen. Und das ist irgendwie so eine Sprache, auch wenn du da so als Außenstehender reinkommst und dir ist das alles nicht so geläufig und so, dann kann man sich auch schon ein bisschen unwohl fühlen. In dem Sinne, dass einem die Leute dann irgendwie so ein bisschen, ne, es ist was Unbekanntes, du hast ein bisschen Angst vor denen, weil sie halt so sprechen und so weiter. Aber du merkst dann halt in den Umgang untereinander und so, das ist halt alles irgendwie nur freundschaftlich und so. Und trotzdem herrscht halt dieser Respekt voneinander, weil das sind ja letzten Endes dann trotzdem gefährliche Männer und Frauen irgendwie. Also die Leute, die sind halt auf See unterwegs und die kennen das harte Leben und so. Und diese Art und Weise, das ist halt so ein bisschen Profilierung untereinander. Also die, wenn die sich dann treffen und da irgendwie Bier trinken und so, hat jeder seine Meinung. Und die gilt es zwar zu respektieren, aber man versucht ja schon so ein bisschen besser zu sein als der andere. Aber trotzdem halten Piraten dann untereinander zusammen irgendwie. Also so das Gefühl hatte ich beim Anspielen. Und das macht Spaß, dann so eine Figur zu spielen, die dann in dieser Welt unterwegs ist und trotzdem ihren eigenen Regeln folgt. Ich finde, das passt auch ziemlich gut in diese Assassin's Creed-Welt rein.
Absolut, ja. Micha, weißt du, was ein Ocelot ist?
Ein Ocelot? Nee, was ist das?
Okay, ich wusste es eigentlich auch nicht. Das war nämlich eine Mission bei Assassin's Creed 4. Da musste man ein Ocelot jagen auf so einer kleinen Insel. Also es war eigentlich mehr so eine Sandbank mit so ein paar Pflanzen drauf. Es war so ein ganz kleines, überschaubares Eiland. Ich wusste halt nicht, was das ist. Und da musste ich halt den Entwickler fragen, den witzigerweise, fast für eine absurde Situation, den ausländischen, also den kanadischen Entwickler vor Ort, musste ich fragen, was das deutsche Wort bedeutet. weil mir das überhaupt, ich wusste nicht, was das ist. Ich kannte das als, was es gibt doch hier Revolver Ocelot, gibt es doch bei Metal Gear. Mhm. Aber das ist offenbar so eine kleine, jetzt muss ich lügen, eine kleine irgendwie Gepardenart oder sowas, die es irgendwie offenbar in Südamerika oder in der Karibik oder sowas gibt. Und die heißen Ocelot. Das sind so Wildkatzen. Und die musst du halt da jagen. Aber das Problem war, weil ich nicht wusste, was es ist, wusste ich halt nicht, okay, ich kann jetzt einfach alle Tiere hier auf der Insel umbringen und dann wird schon das Richtige dabei sein. Aber hab ich wieder was gelernt.
Man kann Wale jagen, habe ich extra nachgefragt. Das wird später im Spiel möglich sein.
Stimmt, da gab es auch, war das nicht das sogar die erste Ankündigung, dass sie der erste Screenshot, den sie veröffentlicht haben, da sieht man doch, wie der außen am Schiff so hängt und dann ist vorne so ein Wal, der gerade aus dem Wasser springt oder irgendwie so. Und,
da fände ich ja so eine Moby Dick-Episode richtig geil. Ja, ich weiß nicht, ob es die
da
gibt.
Da vorne, da bläst er. Und dann brauchst du halt einen verrückten Captain.
Das stimmt, ja. Also das sind so ein paar Informationen, die ich aus dem Produzenten rausgekriegt habe, dass der, ich spreche seinen Namen jetzt wahrscheinlich falsch aus, das ist Arnaud Vaudour oder so. Ich kann es nicht genau aussprechen, aber mit dem hatte ich ein kleines Interview. Zum Glück musste ich ihn nie mit Namen ansprechen. und habe dann so ein paar Sachen, Informationen noch aus dem herausgeholt, auch ein paar Fragen gestellt, die wir hier so ein bisschen angerissen haben. Und die würde ich ganz gerne hier noch an unser Gespräch dranschneiden. Das ist allerdings auf Englisch, muss ich sagen. Also es geht ja jetzt per Audio leider sehr schlecht zu untertiteln. Nicht möglich. Aber da adressiere ich noch mal ein paar Sachen, die vor allen Dingen für Außenstehende, die jetzt zum ersten Mal Assassin's Creed irgendwie spielen, wahrscheinlich am interessantesten sind.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sagen schon mal Tschüss und wünschen noch allen, die das Interview noch anhören wollen, viel Spaß mit dem Interview anschließend. Genau.
Ich muss nur eine Frage stellen.
Mach.
Hast du den Ocelot gefangen?
Ja, ich muss den eigentlich gar nicht fangen, sondern ich muss den quasi töten und dann das Fell klauen, weil man mit dem Fell was craften kann. Also das haben sie ja, das gab es ja bei Assassin's Creed 3 auch schon und das haben sie jetzt wohl noch weiter ausgebaut, dass du eben bestimmte Tiere, also wer Far Cry 3 gespielt hat, kennt das ja, dass man dann bestimmte Tiere sammeln muss und dann kann man zum Beispiel mit sich eine größere Munitionstasche basteln oder besseren Revolverhalter oder nee, es gibt ja keine Revolver, sondern Musketen, einen besseren Musketenhalter oder sowas. Und dafür musste ich ihn fangen und aus seinem Fell dann irgendwas basteln.
Ich habe es gerade mal gegoogelt. Also wenn er so niedlich aussieht wie auf den Bildern hier, dann könnte ich den nicht erschießen. Der sieht aus wie so eine Mischung aus einer Hauskatze und einem Raubtier. Also irgendwie so dazwischen, weißt du? So eine Kreuzung aus beiden. Gefährlich süß.
Okay, ja, aber ja, du bist aber auch ein Zivi. Ich war ja dein Grund, ich habe den gnadenlos abgeknallt. Ohne mit der Wimper zu zucken.
Du bist also gewappnet für die Jagd auf Wale.
Auf jeden Fall, ja. Ich werde die alle vernichten und auslöschen. Bis zum Letzten. Da gibt es ja bestimmt ein Achievement für, wenn du dann den Letzten gefunden hast. Wie das bei Red Dead Redemption, wenn du alle Büffel erlegt hast.
Ja, wahrscheinlich.
Habe ich auch nie bekommen.
muss man mal nachfragen, ob das geht. Das habe ich leider nicht gefragt. Okay, Daniel, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Interview.
Dankeschön, ciao.
Ciao.
So. Hello, hi. Hello. Thank you very much for your time. Can you please explain who you are and what you're doing for Assassin's Creed?
Yeah, sure, I'm Arno. I'm a producer for Assassin's Creed 4 Black Flag in the team in Singapore.
Great. And the first question is, there's an Assassin's Creed for quite a while every year. And how do you achieve to do such a big game in such a short production cycle?
As you can imagine, the production cycle for a big game, Assassin's Creed 4 Black Flag, is not a one-year cycle. So we started to work on that game 2 years and a half ago already. And that's what makes us possible to deliver such a big game with such a huge content.
So how many teams in the world are working on this game?
Today we have a total of 10 different studios working on the game. The main studio being, of course, Montreal. But after Montreal, there is Hansi working on the game. There is Sofia working on the game. There is Quebec, Singapore, and many other Ubisoft studios all around the world.
And they're working all around the clock, aren't they?
Basically, that's the beauty of it. We can work 24 hours for 2 years and a half, so you can imagine it's not a short production cycle.
Oh, that's great. So this game is right, when it's a release, it's right in the middle of the change of PlayStation 3 and 4, the next generation and so on. So what benefits you got doing Assassin's Creed 4, especially for the next gen consoles?
So, yeah, we will release the game on all the different available platforms on Xbox 360, Xbox One, on PS3, PS4, on a PC, and on the Wii U. So that's a lot of platform and a lot of opportunity for those who want to play the game to find the game. For us, the most important was to make sure that the experience we give to the player will be very consistent, whatever the platform they will play with. So the main experience of the game will be exactly the same, the story will be exactly the same, and the structure of the game is exactly the same on all the different platforms. But of course, on the next gen, we want to take advantage of all the new features and all the new advancements that Sony and Microsoft are providing to us. So you will see very enhanced graphics. You will see also a lot of connected features that were not possible to see in a game before.
I recognized the new touch feature of the controller, for example. You can zoom in and zoom out with a touchpad. And the other features that are specific for the consoles?
The one you just mentioned, the touch feature on the controller is available on the PS4, and that's extremely convenient. You can control completely the map just with the fingertip, and you can pinch in, pinch out to zoom in and zoom out in the map. That's make it very, very comfortable. After, for Xbox and for PS4, we want to take advantage of all the framework provided by Sony on one side and Microsoft on the other side to connect the player together and to give them the most social and connected experience. So for both platforms, we will use this, and we are using the specificity of those platforms.
Very cool. So what's very striking about the new title is it's about pirates. Finally, it's about pirates.
I say, finally. Finally, pirates are great.
Finally, a new pirate game, at least. And what's very cool about it is that you can move around like a pirate. You can do stuff like a pirate. Did some research about pirates in the past from real pirates and put it in your game?
As you say, you can move completely freely as a pirate in that world, and that was something extremely important for us, to build an open world full of opportunity and full of activities that the player can interact with and can go completely seamlessly from one activity to the other and to engage in that world as a real pirate. We did a lot of research to reproduce the Caribbean first. We did some research, some field trip research there to make sure that the ambience, the atmosphere, the light, the vegetation, everything was very similar to the real Caribbean. We did also a lot of research on the different city we can find in the game, on the Havana, on the Kingston, and on Nassau, the pirate city, to make sure that we reproduce as much as possible the architecture of those city. A lot of research on the pirate themselves, how they used to live back at the time, on their history, how they interacted together, how the Republic of Pirates was built back at that time, and a lot of research on the weapon used by the pirate and by the sailor on the ships back at the time. The cannons, the pistol, all the swords you can see in the game are coming from very deep researches.
That's cool. So the game follows basically the tradition as all Assassin's Creed games follow. It's mixed with fantasy elements and historical elements, right?
Our motto on Assassin's Creed is to say that history is our playground. And that's really, again, what happened on Assassin's Creed 4. What you will discover in that game is the true story of the pirate in the 18th century, in the early 18th century, where they decided to build the Republic of Pirates in Nassau, and what happened around them with very famous pirates like Blackbeard that will be a very important character in the game.
So all that what happens in the Animus is basically one side of the story. There was always a sub part of the story outside the Animus. Can you, without spoiling us, tell us something about the background?
Yeah, sure. Of course, we will continue to play in the present day to understand more and more what happened between the Assassin and the Templar in the present day. As you know, at the end of Assassin's Creed 3, Desmond Miles died. And in Assassin's Creed 4, I'm sorry for that. I know it was a shock for you. I know it was a shock for you. But what happened in Assassin's Creed 4 now is, as a player, you will play as an employee of Abstergo Entertainment, who is working actually for Abstergo Company, who are led by the Templars, and you will enter in that conspiracy and in that plot between the Assassin and the Templar by that way as being an employee of Abstergo Entertainment in the present day.
Okay, so that's why I recognize it. The Animus sequences outside the Animus in. Is it the present? It's the future, basically.
It's the present day, actually. Yeah. It's happening in 2013, which is exactly like today. You will play the present day in the game.
Oh, that's cool. But this time you're playing in first person mode.
Yes, because you play yourself in the game in the present day. You play yourself as an employee of Abstergo and Entertainment, so that's why you play at the first person.
So you can do everything as a pirate, but what can you do outside this world, outside the simulation?
When you're in the present day, you play an employee, so you have a office life, which starts like maybe a bit boring. You've just been introduced to your office, to your coworker, your workstation, but you will learn in the story that there is much more happening in the background, and you will start to understand that Abstergo Entertainment is not a normal company.
There's some kind of conspiracy going on. Very, very good. Great. The Assassin's Creed, they grew over the years and got quite more complex. And how do you achieve that players don't get overwhelmed by it, of all the possibilities?
We always pay a very big attention to make sure that you can play any Assassin's Creed by itself. So the game by itself is self-explanatory. You don't have to play all the previous Assassin's Creed or to read all the books or to be a fan that understands everything in the story to play and enjoy that game. Of course, if you did that, if you play all the previous game, if you have a lot of knowledge about Assassin's Creed, everything will make sense for you, and all the small details that we are putting in this story and in the game will completely make sense for you, and you will connect everything together.
That's cool. You can buy a big book, an encyclopedia.
Precisely. There is a very nice Assassin's Creed encyclopedia that you can find on UB Workshop.
Great. So one last question about the life on sea. You really expanded it a lot because of the pirate theme and so on. Can you please explain what has been added to this game?
You mean the kind of activities you can play as a pirate? So you can really, as you say, you can really, really do a lot. As a sailor, of course, you will sail the sea, you will attack other ships, you will attack very different class of ships, brigs, frigate, manowar. There is a lot of variety on the sea of the ships you will encounter. You will encounter British, Spanish faction, Portuguese faction. So really a lot of variety there. In terms of activities, there's also a lot happening in that world. And it was very important for us to make sure that the density of the world was strong and big enough so the player will always have something to play with and to interact with. So you will discover forts that you can play with. You will discover underwater location. You will discover harpooning location where you can hunt and harpoon some whales or some sharks. You will discover some hidden caves where you will have to defeat smugglers in order to take over their buried treasure. So there's a lot happening and a lot going on in that world.
So play the explorers who can trade, you can dive.
Yes, precisely. You can dive. There's many different locations in the world where you can explore shipwrecks by diving, and you will have a full new gameplay that have been developed for Assassin's Creed for Black Flag, where you can dive underwater, you can explore those locations, but you will also have to be extremely careful because underwater is really a threatening environment for you. You'll have to be careful to keep your hair long enough to continue to explore, and also careful about the sharks that are a very big threat in that environment.
In a very positive way, it reminds me a bit of the old game Pirates. Was it a big inspiration for you?
We really try to get a lot of inspiration from all the previous pirate games, but also movies, books. All of that bringing back to the Assassin's Creed motto, which is history is our playground. So we have passed that through the filter of history, making sure that what we want to show in the game is not only the fantasy of pirate, but it's really the reality of pirate, how the pirate used to live back at the time.
Sounds very cool. Thank you very much for the interview.
You're welcome. Thanks a lot.